Wissenschaft im Brennpunkt.
Keine Chance, Jungs. Nur für Leute mit Geschmack.
Die kleine Portion Unbeschwertheit.
Früher war das wirklich dieser Effekt für mich, auch bestimmte Sachen, nicht alles, aber bestimmte Sachen gerochen, gesehen haben.
Abhängigkeitssyndrom, umgangssprachlich auch Sucht.
Also das war für mich irgendwie in dem Moment auch irgendwie so wie ein Kleinkindverhalten.
Charakteristisch ist ein starkes, oft unüberwindbares Verlangen.
Früher war es halt so, wenn es in die Küche ging, irgendwas zu machen, war eigentlich immer mal schnell der Griff zum Kühlschrank.
Es kommt dabei zu einer Toleranzerhöhung und manchmal zu einem körperlichen Entzugssyndrom.
Also wirklich der Kühlschrank dann auf und was dann drin war, genommen, ob es ein Joghurt war oder ein Riegel oder irgendwas. Das war so immer dieses Nebenbei-Essen.
Null Zucker, 100% Geschmack.
Für Genießer aus Leidenschaft.
Weltweit ist mehr als eine halbe Milliarde Menschen adipös. Zu Deutsch fettleibig. Und es werden immer mehr.
Hat unser tägliches und überall verfügbares Essen suchtauslösende Eigenschaften und aktiviert es einen abhängig machenden biologischen Prozess im Gehirn? Das ist der Punkt, um den es geht. Er betrifft nicht nur einige wenige, sondern Millionen.
Unersättlich. Essen als Sucht. Eine Sendung von Thekla Jahn.
Das war so knapp ungefähr 3 Jahre, ist jetzt knapp 3 Jahre her, 2010. Da war ich bei 200 Kilo etwa, also kurz vor meinem Höchstkampfgewicht von 206 Kilo. Das war dann bei einer Größe von 1,87. Doch schon eine ganze Menge, was da doch mitgeschleppt wurde.
Heiko Brandt, Anfang 40, sitzt auf der Couch in seiner Leipziger Wohnung und blättert durch ein Fotoalbum.
Also zwischen diesem Bild und dem, was ich heute auch regelmäßig spiegeln und so weiter sehe, ist doch ein himmelweiter Unterschied. Also das ist ein Abstand, also vom körperlichen her schon, auf alle Fälle um einiges. Heute sind es 128,7 Kilo rund.
Er hat abgespeckt. Rund 78 Kilo in 3 Jahren. Das schaffen die wenigsten.
Jahrelang stieg die Zahl der Übergewichtigen. Seit einiger Zeit stagniert sie in Deutschland und zum Teil auch in anderen Industrienationen. Das allerdings auf einem längst schon hohen Niveau. Mehr als jeder zweite Deutsche bringt zu viele Kilos auf die Waage. Das Alarmierende dabei ist, diejenigen, die dick sind, werden immer dicker.
Es gibt immer mehr Forschungsergebnisse, die zeigen, dass einige Nahrungsmittel auf das Gehirn wirken wie klassische Suchtmittel. Und sie rufen ähnliche Symptome hervor. Unbändiges Verlangen etwa, Entzugserscheinungen und erhöhte Toleranz.
Bislang werden Adipöse nicht als suchtkrank eingestuft. Weder in dem aktuellen Diagnoseschlüssel für psychiatrische Krankheiten, im ICD-10, der von der Weltgesundheitsbehörde WHO herausgegeben wird, noch im jüngsten Klassifikationshandbuch DSM-5 der amerikanischen Psychiatriegesellschaft. Doch Adipositas-Experten wie Dr. Kelly Brownell von der Sanford School of Public Policy meinen, die Zeit sei reif. Wer der Fettleibigkeit Herr werden wolle, müsse umdenken.
Vitamine und Naschen.
Lecker.
Schon 1936 identifizierten zwei Wiener Psychiater eine Form von Abhängigkeit, die sie Saccharomanie nannten, Zuckersucht. Raucher und Trinker hätten in der Entwöhnungsphase ein außerordentlich starkes Süßigkeitsbedürfnis. Zucker sei für sie eine Art Ersatzdroge.
Bei vielen Süchten ist es eine Substanz, die abhängig macht. Kokain, Heroin, Alkohol. Warum nicht auch der Zucker?
Sugar creates an addictive biological process.
Zucker führt zu einem abhängig machenden biologischen Prozess.
Zucker gelangt schnell ins Blut und versorgt den Körper mit Energie und das Gehirn mit Serotonin, dem sogenannten Glückshormon. Da der Zuckerspiegel im Blut aber immer wieder schnell sinkt, melden Botenstoffe dem Gehirn Unterzuckerung und im Hypothalamus entsteht ein Hungergefühl. Zucker macht also Appetit auf mehr. Mehr Essen, mehr Glück.
In dem Moment, sage ich, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt war die Belohnung da, jetzt ist das Glücksgefühl da, da konnte man aufhören. Aber es wurde immer schlimmer und ich denke, der Körper gewöhnt sich nun mal an die Sachen und hat dann einen Pegel, den er hat. Und wenn dann der nächste Frust kommt, muss ich ja diesen Pegel wieder überschreiten. Das ist ja ähnlich wie bei Alkoholikern oder so.
Zucker per se ist nicht natürlich zu verteufeln, ist ein essentieller Bestandteil unserer Nahrung, aber in einem bestimmten Übermaß. Und ich denke, dieses Übermaß ist bei uns fast zur Normalität geworden, ist sicher ein suchtproduzierendes Nahrungsmittel.
Sagt Arno Villringer vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Mit bildgebenden Verfahren hat er sich in den vergangenen 2 Jahren die Gehirne von adipösen Menschen genauer angeschaut. Darin konnten er und seine Kollegen deutliche Veränderungen feststellen, vor allem im Belohnungssystem.
Das Belohnungssystem funktioniert mit Dopamin, einem Botenstoff. Es kann an speziellen Andockstutzen, sogenannten Rezeptoren, festmachen und seine Botschaft übermitteln. Zufriedenheit und Glück. Bei adipösen Menschen wird das zunehmend schwerer.
Genauer gesagt ist die Anzahl der Rezeptoren für Dopamin bei diesen Menschen reduziert, was dazu führt, dass man mehr an dem, was die Belohnung vermittelt, in dem Fall Essen, braucht, um dieselbe innere Belohnung zu erhalten. Das führt dazu, dass man immer mehr von dem, was es immer ist, Heroin, Alkohol, Essen, zu sich führt. Und das ist der Prozess, der zur Adipositas beiträgt.
Neben Zucker scheinen auch Salz und Fett zu den suchtproduzierenden Bestandteilen unserer Nahrung zu gehören. Sie sind für den Geschmack zuständig, aber noch nicht so gut untersucht wie Zucker.
Die meisten kennen das Phänomen. Sobald man auch nur eine Handvoll Chips gegessen hat, will man mehr. Am besten die ganze Tüte.
Ist lecker.
Das liegt daran, dass solches Knabbergebäck eine körpereigene, cannabisähnliche Droge im Darm freisetzt und das Sättigungsgefühl unterdrückt. Forscher aus Erlangen-Nürnberg haben bei Experimenten mit Ratten überprüft, ob diese Wirkung allein durch den hohen Gehalt an Salz, Fett und Kohlenhydraten zu erklären ist. Scheinbar nein. Im Fachmagazin Plus One vermuten sie daher noch andere unbekannte, möglicherweise künstlich hergestellte Suchtauslöser in Snacks. Ein Verdacht, den Kelly Brownell schon seit Jahren hegt.
Die Metapher, die Drogensüchtige verwenden, ist, Drogen fahren per Anhalter ins Gehirn. Und das macht Essen genauso, und zwar dadurch, wie es gestaltet wird.
Eine Zeit, um
willkommen im Club,
um den Dingen auf den Grund zu gehen.
Mit und ohne Dip.
Das war früher schönste immer zur Weihnachtszeit. Also sobald in Handel die ersten Sachen gekarrt wurden, so Marzipan gefüllt mit Nougat drin und jedes Mal beim Einkaufen war und das gab es dort, mitnehmen.
Sehr wohl weiß man, dass Nahrungsmittel insgesamt sich auf das Belohnungssystem auswirkt oder dass bestimmte Gehirnstrukturen reagieren auf solche Nahrungsmittel. Das allein reicht aber eben nicht aus, um dann die Substanzen, die in den Nahrungsmitteln enthalten sind, als Suchtsubstanzen zu bezeichnen. Ich denke, es kann nur um eine Verhaltenssucht gehen,
meint Johannes Hebebrand von der Universität Duisburg-Essen. Er hat sich mit der neuen Ausgabe des amerikanischen Handbuchs für psychiatrische Diagnosen befasst, das im Mai erschienen ist, dem DSM-5. Lange waren in dem Handbuch nur klar umrissene Substanzsüchte zu finden, Heroin, Nikotin oder Alkohol etwa. Jetzt haben die Wissenschaftler eine neue Kategorie eingeführt: Verhaltenssucht.
Als erste Verhaltenssucht wurde das Glücksspiel aufgenommen, da es Menschen abhängig macht.
Bei ungewöhnlichem Essensverhalten aber tut man sich nach wie vor schwer mit der Kategorisierung. Neben Magersucht und Bulimie ist im neuen DSM-5 zwar die Binge-Eating-Störung hinzugekommen, doch alle drei gelten nicht als Sucht, sondern nur als eigenständige Essstörung.
Bei der Binge-Eating-Störung kommt es zu unkontrollierten Essattacken. Die Betroffenen versuchen, sich damit zu beruhigen, negative Gefühle wie Angst und Traurigkeit wegzuessen. Anschließend haben sie Schuldgefühle, aber können der nächsten Essattacke nicht entgehen.
Nicht alle Menschen mit Adipositas haben eine Binge-Eating-Störung, aber die meisten Menschen mit einer Binge-Eating-Störung sind adipös. Die Binge-Eating-Forscherin Anja Hilbert, Leiterin der Verhaltensmedizin am IFB Adipositas der Universität Leipzig, meint, dass man bei dieser Gruppe der Adipösen am ehesten von Sucht sprechen kann.
Es gibt einige Aspekte, die dafür sprechen, Binge-Eating-Störungen als solche zu behandeln, aber auch andere, die dagegen sprechen. Dafür spricht ein erhöhtes Craving, das heißt subjektives Gefühl, dass man unbedingt essen muss. Dagegen spricht, dass man keine Entzugssymptome hat, also kein Zittern, kein Tremor, wenn man keinen Essanfall hatte.
Ähnlich scheint es sich bei einer anderen Gruppe zu verhalten, den Night-Eatern.
Night-Eater futtern einen großen Teil ihrer Nahrung des Nachts in sich hinein, getrieben von einem inneren Zwang. Auch diese Menschen sind zwar oft, aber nicht zwangsläufig adipös.
Eine Zeit, um die richtigen Argumente zu finden.
Ah, lecker. Mit ein bisschen mehr Gewicht haben in der Familie so fast alle zu kämpfen. Bei mir war es der Vater sehr gut gekocht, auch reichlich. Auch mit dem Teller kannst du noch nehmen. Und dann natürlich immer noch die Sache, Mensch, Junge, du musst groß werden, noch ein Teller.
Im Detail sind die komplexen Steuermechanismen, die hinter unterschiedlichem Essverhalten stecken, noch nicht erforscht. Aber bei allen Adipösen, die untersucht wurden, haben Forscher wie Annette Horstmann nun deutliche Veränderungen festgestellt, die weitere Indizien in Richtung Sucht liefern. So war im Belohnungssystem neben einer verringerten Anzahl von Dopaminrezeptoren auch die graue Substanz verändert. Es gab mehr davon.
Da könnte man daraus schlussfolgern, dass der Belohnungswert der Nahrung erhöht ist bei den adipösen Leuten.
Auch in dem Bereich, in dem Kontextinformationen abgespeichert werden, zum Beispiel Lieblingsrestaurant oder Duft von leckerem Essen, war die graue Hirnsubstanz vermehrt, weil überaktiv. Gleichzeitig stellten die Forscher fest, die weiße Substanz, also die Nervenfasern des zentralen Nervensystems, war in Mitleidenschaft gezogen.
Wir konnten zeigen, dass die weiße Substanz, also das Gebiet, in dem die Verbindungen der Hirnzellen sind, dass die sich ebenfalls verändert. Und zwar scheinen die Verbindungen von Hirnzellen weniger effektiv zu sein mit fortschreitender Adipositas.
Berichtet der Neurologe Arno Villringer. Vergleichbares geschieht, wenn ein Mensch altert oder an frühem Alzheimer erkrankt.
Und es scheint so zu sein, vereinfacht formuliert, dass Adipositas dazu führt, dass das Gehirn vorzeitig altert. Und bei Frauen scheint der Effekt von Adipositas auf das Gehirn stärker zu sein als bei Männern.
Das ist ein ganz neuer Befund. Weshalb dies bislang nur bei Frauen nachgewiesen wurde und was das bedeuten könnte, ist bislang noch unklar.
Zusätzlich haben wir im Prinzip nur bei Frauen in Abhängigkeit von der Adipositas noch Veränderungen in zwei Systemen gefunden, die Verhaltenskontrolle beeinflussen.
In dem automatischen Verhaltenskontrollsystem war die graue Substanz erhöht, erklärt Annette Horstmann vom MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Und in dem System, das für die kognitive, zielgerichtete Kontrolle des Verhaltens zuständig ist, war die graue Substanz verringert.
Im Prinzip wäre das ein Hinweis darauf, dass durch welche Faktoren auch immer die Verhaltenskontrolle wirklich weggeht von der zielgerichteten, wirklich bewussten Verhaltenskontrolle ein bisschen mehr in Richtung automatische Verhaltenskontrolle. Und das wäre natürlich, wenn man das weiterspinnt, diesen Gedanken, eventuell eine Erklärung dafür, warum auch viele Adipöse und vor allem auch die Frauen berichten, naja, ich habe mir eigentlich heute Morgen noch vorgenommen, heute esse ich nicht so viel und dann bin ich abends nach Hause gekommen und habe festgestellt, ich habe es doch wieder getan.
Ebenfalls noch unerklärlich, allein bei Frauen haben die Leipziger Forscher eine weitere Besonderheit entdeckt.
Bei einem Kartenspielexperiment, bei dem sich die Teilnehmerinnen zwischen unmittelbaren kleineren Gewinnen und hohem Gewinn nach längerer Zeit entscheiden konnten, griffen adipöse Frauen direkt zu, auch wenn das auf Dauer verlustreicher war. Und bei einer Aufgabe, bei der Probandinnen das Wetter mit Hilfe einer komplexen Statistik vorhersagen sollten, war der Teil der Großhirnrinde bei schlanken Frauen aktiver, der für die kognitive Kontrolle und Entscheidungsfindung zuständig ist.
Fakt ist, dass all diese Veränderungen, die wir sehen, schon in den Hirnsystemen stattfinden oder zu finden sind, wo man aus Tierexperimenten sehr genau weiß, dass die in der Entstehung und auch in der Aufrechterhaltung einer Sucht verändert sind.
Also wenn ich mich jetzt hier aus dem Spiegel sehe und überhaupt heute, nicht nur heute, sondern überhaupt, dann sehe ich einen ganz anderen Menschen als damals. Erstmal vom Körperlichen her, aber auch Menschen, der viel offener ist, freier ist, lebensfroher ist. Das war dann auch irgendwo im Kopf drin, das Übergewicht, und man hat sich dann eher zurückgezogen. war mehr in sich gekehrt, viel alleine gemacht, für sich alleine gesessen, gelesen, Film geguckt oder ähnliches. Da ist noch nicht alles weg, aber also man ist schön, muss ich sagen, eine Last los, im wahrsten Sinne des Wortes.
Um dahin zu kommen, wo er heute ist, hat er sein Essverhalten völlig umgestellt. Aufhören fällt ihm heute leichter als früher.
Ich habe das immer wieder verschoben, ich habe das immer wieder, ach naja, es geht noch ein bisschen was, auch wenn der Körper schon 100 Mal sagte, Schluss. Nein, da war der innere Schweinehund stärker.
Vor Jahren schon entdeckten Wissenschaftler eine seltene, aber fatale Genmutation bei einer Untergruppe der Adipösen, berichtet Johannes Hebebrand von der Universität Duisburg-Essen. Ihnen mangelt es an Leptin, einem Fetthormon.
Hier hat man eben festgestellt, dass ein Verhalten, das eigentlich wie eine Sucht imponiert, nämlich Personen, die unbändig essen müssen, die also beispielsweise aus Müll sich Nahrungsmittel suchen oder die betteln gehen um Nahrung, obwohl sie stark übergewichtig sind, dass hier eine Mutation, einem ganz spezifischen Gen, diesen Phänotyp bedingt, die auch rezessiv vererbt wird. Man verabreicht diesen Menschen das Leptin und innerhalb von wenigen Tagen hat sich das Essverhalten komplett normalisiert.
Ausgehend von diesem Sonderfall stellt sich ganz generell die Frage, welchen Anteil die Gene daran haben, dass Menschen übermäßig dick werden.
Prinzipiell muss man das so formulieren, es gibt kein Dickmach-Gen, welches der eine hat und der andere nicht hat.
Sagt Yvonne Böttcher von der Universität Leipzig und resümiert die bisherige genetische Grundlagenforschung zum Thema Adipositas kurz und knapp.
Wir können relativ wenig insgesamt erklären über Gene.
Vor 5 Jahren gelang ein erster Durchbruch. Wissenschaftler entdeckten, dass das sogenannte FTO-Gen mit Fettleibigkeit zusammenhängt. Und seither wurden zig Varianten bekannt. Der Kölner Max-Planck-Forscher Jens Brüning konnte in diesem Jahr zudem eine Verbindung von FTO zum Hungerhormon Ghrelin herstellen. Aber das sagt noch nicht viel über Adipositas als Folge einer Suchterkrankung.
Gene allein bescheinigen höchstens ein Risiko. In diesem Fall ein Risiko vor allem für diejenigen, die Fett gut einspeichern und von denen Anja Hilbert vom Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum Adipositas-Erkrankungen in Leipzig sagt.
Man spricht von der Hypothese eines sparsamen Genotyps. Das heißt, wir nehmen es gut auf, speichern es ein, geben es aber nicht gut wieder ab. Man kann davon ausgehen, dass die Menschen, bei denen dies der Fall ist, also die einen sparsamen Genotyp haben, dass diese eigentlich einen Überlebensvorteil hatten, während jene, die nicht gutes Fett einspeichern oder gleich wieder loswerden, mit derselben genetischen Ausstattung schwerer gehabt hätten. Dieser Selektionsvorteil hat sich aber leider in unserer jetzigen Gesellschaft in einen Nachteil verkehrt.
Keine Chance, Jungs. Nur für Leute mit Geschmack.
Vitamine und Naschen.
Adipöse gab es schon vor Hunderten von Jahren. In der Medizinliteratur werden seit dem 15. Jahrhundert extrem dicke Menschen beschrieben. Ein 10-jähriges Mädchen mit 100 Kilo. Eine Straßburger Seilerin, die 240 Kilo wog. Die dickste Frau der Welt bringt heute 320 Kilo auf die Waage, eingetragen im Guinness-Buch der Rekorde.
Was früher Einzelfälle waren, ist heute vielerorts zur Normalität geworden. Dabei haben sich die Gene nicht verändert. Die Umwelt ist eine andere.
Man kennt das ja irgendwo in der City oder mal schnell Mittagspause, mal schnell die Bratwurst oder irgendwas. Das ist in 5 Minuten weg und man hat immer noch Hunger.
Der Max-Planck-Forscher Arno Villringer zieht einen Vergleich zu Alkohol- oder Heroinsüchtigen. Ob jemand überhaupt einen Suchtstoff nimmt, hänge mit der psychischen Konstitution zusammen. Wer etwa mit Ängsten, Frustration und Stress nicht gut umgehen kann oder ein mangelndes Selbstwertgefühl hat, sei gefährdet. Ebenso diejenigen, die impulsiv und risikobereit sind.
Und so ähnlich ist es sehr wahrscheinlich auch mit der Neigung, an Übergewicht zu erkranken, sodass wir eher glauben, dass die Sucht etwas ist, was nicht primär da ist, sondern was quasi durch das vorhergehende Verhalten entsteht. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass eine ganze Gesellschaft in einer bestimmten Art und Weise zu essen beworben wird, dann kann man sich vorstellen, dass auch ein Großteil der Gesellschaft dieses Suchtverhalten erlernt. Also auch dieser Faktor der Interaktion mit anderen Menschen spielt eine Rolle. Ja, der Begriff Epidemie wird ja eher gebraucht bei Infektionserkrankungen. Aber wir wissen, dass Adipositas auch infektiöses, in Anführungsstrichen, Verhalten zeigen kann.
Bei einem Experiment in den USA wurden adipöse Frauen aus einem sozial schwachen Umfeld mit hoher Kriminalitätsrate umgesiedelt. Und zwar in eine gehobene Gegend, in der es wenig Stressfaktoren gab, in der die Nachbarinnen schlank waren und es kaum Fastfood-Läden gab. Das Ergebnis? Die umgesiedelten Frauen verloren rapide an Gewicht.
Lebensumstände und Umweltbedingungen spielen eine ganz wesentliche Rolle bei der Entstehung einer Sucht. Das ist bei Alkohol und Zigaretten offensichtlich. Je leichter der Zugang zu dem Suchtmittel und je höher die gesellschaftliche Akzeptanz des Suchtverhaltens, desto mehr Menschen sind abhängig.
Zu den wichtigsten Kriterien, die eine Sucht oder genauer Abhängigkeit beschreiben, gehören erstens ein extremes Verlangen, Craving.
Dieses extreme Verlangen fühlen die meisten Adipösen.
Zweites Kriterium. Es kommt zu einem Kontrollverlust, was die Menge angeht.
Auch das beschreiben sehr viele adipöse Menschen.
Drittes Kriterium. Wer versucht, mit der Sucht aufzuhören, bekommt körperliche Entzugserscheinungen.
Das wird von Experten meist vehement bestritten. Auch wenn viele adipöse Menschen berichten, dass sie unruhig werden, wenn sie nicht mehr essen dürfen, wie sie wollen.
Viertes Kriterium. Die Toleranzschwelle steigt. Es muss immer mehr konsumiert werden, um den gleichen Effekt zu erreichen.
Dies trifft nicht auf alle Menschen mit extremem Übergewicht zu, aber selten ist es auch nicht.
Fünftes Kriterium. Die persönliche Weiterentwicklung und andere Interessen werden vernachlässigt.
Viele adipöse Menschen ziehen sich zurück, kämpfen nicht mehr gegen ihre Pfunde und nehmen auch hin, wenn ihnen im beruflichen Alltag oft schlechtere Chancen geboten werden.
Sechstes Kriterium. Trotz sichtbarer Folgen für die Gesundheit und andere Lebensbereiche wird das suchtartige Verhalten beibehalten.
Das trifft auf alle stark übergewichtigen Menschen zu. Sie wissen, was Adipositas bedeutet. Dass es neben sozialer Stigmatisierung zu Bluthochdruck und Diabetes führen kann, das Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt und Krebserkrankungen erhöht und alle Gelenke massiv belastet.
Gemäß den deutschen Leitlinien für Suchterkrankungen müssen nur drei dieser Kriterien erfüllt sein, um von einer Abhängigkeit zu sprechen.
Einfach zum Anbeißen.
Die schönste Zeit unseres Lebens.
Genieße aus Leidenschaft.
Wenn weltweit viele Millionen Menschen von Nahrungsmitteln nicht mehr lassen können, warum werden diese dann nicht behandelt wie Tabak oder Alkohol? Wenn Abhängigkeitskriterien für viele adipöse Menschen zutreffen, warum scheut man sich, sie auch als abhängig zu beschreiben? Was Not tut, fasst der Adipositas-Experte Kenny Brownell so zusammen.
Die Lebensmittelindustrie muss verantwortlich gemacht werden für die absichtliche Manipulation der Inhaltsstoffe in den Nahrungsmitteln. Denn diese erzeugen abhängig machende Wirkungen.
Aber noch nicht einmal beim Zucker, der in seiner mit Drogen vergleichbaren Wirkung auf das Belohnungssystem gut untersucht ist, war die Weltgesundheitsorganisation erfolgreich, als sie vor 10 Jahren eine Konsumempfehlung abgeben wollte.
Auch andere Vorhaben der Politik scheiterten am Widerstand der Nahrungsmittelindustrie. Eine EU-weit geplante Ampelkennzeichnung etwa für Fett, Zucker und Salz.
In Deutschland hat allein der Vorschlag, einen Veggie-Day pro Woche einzuführen, die gesamte Republik erzürnt.
Ähnlich erging es dem New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg. Er wollte Riesenportionen bei Getränken, die XXL-Becher, verbieten lassen. Ein Gericht brachte das geplante Verbot im März zu Fall.
Das mexikanische Parlament dagegen hat im November beschlossen, Süßigkeiten, Softdrinks und Fastfood ab 2014 mit einer Extrasteuer zu belegen. Genau das fordern UN-Experten schon seit Jahren für alle Staaten. Professor Johannes Hebebrand von der Universität Duisburg-Essen zieht einen Vergleich.
Wenn, nehmen wir mal Zigaretten, das erste Mal, dass überhaupt Lungenkrebs im Zusammenhang mit Rauchen diskutiert wurde, war 1912. Und wir sind jetzt 100 Jahre später dabei, doch relativ massiv in das Leben von Personen einzuwirken, indem wir beispielsweise das Rauchen in öffentlichen Gebäuden verboten haben.
Ein langer Weg, auf dem die Wissenschaft stichhaltige Ergebnisse liefern und Juristen erbitterte Kämpfe gegen die Tabakindustrie gewinnen mussten. Das könnte bei Nahrungsmitteln ebenso kommen. Bald schon, meint der amerikanische Wissenschaftler Kenny Brownell, denn die Befunde seien stark.
And the science on this is quite strong.
Doch nicht jeder mag ihm folgen. Johannes Hebebrand.
Je restriktiver oder je mehr ich als Politiker oder als Gesellschaft darauf dränge, dass hier die entsprechenden Produkte nicht mehr so leicht verfügbar sind, desto mehr greife ich ja in diesen Industriezweig ein. Und wenn man nun sich anschauen würde, wie viel Prozent aller Arbeitsplätze in Deutschland nun in der einen oder anderen Weise Übergewicht fördern, dann wird man schnell auf sehr hohe Prozentsätze kommen. Da sieht man schon, wo das Problem eigentlich liegt.
Unser Gehirn wird ständig von Essensreizen überflutet. Wir riechen und sehen überall schmackhafte Kalorienbomben, die in Laboratorien ständig verfeinert und immer häufiger zum Mitnehmen angeboten werden. Permanentes Essen ist möglich. Dabei ist der Mensch geschaffen, wenig zu essen und viel zu laufen.
Hier geht's natürlich ganz gut. Wenn man jetzt hier auf den Balkon runterguckt, dann sieht man schön eben hier der Punkt, wo ich starte, jeden Tag oder ja, jeden Tag. Und meistens eben der Weg hier wird durch einen kleinen Park hier direkt. Also am Anfang war es, dass man versucht hat, am Stück eine halbe Stunde, dass ich das also eine halbe Stunde gelaufen bin. Und je mehr ich merkte, es geht leichter, es geht besser, je mehr die Funde purzelten, umso länger wurde das auch. Und heute ist es etwa anderthalb Stunden täglich, die ich versuche zu gehen, und das auch ein zügiger Schritt ist.
Heiko Brandt, 78 Kilo leichter als noch vor 3 Jahren, hat gelernt, sein Essverhalten zu korrigieren und sich mehr zu bewegen.
Aber das Problem ist, man sollte auch darauf achten, dass das wieder nicht in andere Richtung umkehrt, eben in eine Sucht.
Das hilft gegen die Pfunde, aber nicht gegen das, was durch Essen ausgelöst in seinem Gehirn gespeichert ist.
Das ist wie bei jedem anderen, wenn davon irgendwas loskommt in einer Sucht, Alkoholiker, Raucher, genauso sage ich mir, ich bin davon nicht los, ich werde das mein ganzes Leben mit mir rumschleppen. Das Risiko, dass es wiederkommen kann, es ist ein Teil meines Lebens, ich kann es nicht auslöschen, es war so. Aber ich will da eigentlich nicht wieder hin. Da trete ich mir persönlich in den Hintern. Bildlich jetzt gesprochen.
Unersättlich. Essen als Sucht. Eine Sendung von Thekla Jahn.
Willkommen im Club.
Eine Zeit, um wunschlos glücklich zu sein. Null Zucker, 100% Geschmack.
Ah, lecker.
Es sprachen Winnie Böwe, Maximilian Held und Christian Körner. Ton Bernd Friebel. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll.